Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir sind in unserer Cura-Modellreihe nun bei Teil 3 angelangt. Wenn ihr die ersten beiden Teile noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, das nachzuholen, bevor ihr hier weiterhört. Ansonsten wollen wir uns im dritten Teil um die nächste Säule kümmern. Und das sind die Lernaufgaben beim Cura-Modell. Jessica, erklär doch mal kurz, was eine Lernaufgabe ist und worin die sich zu Aufgaben unterscheidet, die man sonst so in der Schule macht.
Ja, also Lernaufgaben sind eigentlich weitaus mehr als nur Übungsaufgaben, wie wir sie momentan aus den Schulheften und Schulbüchern dann halt kennen, wo es nur darum geht, abzuarbeiten, Stück für Stück. Lernaufgaben sollten auf jeden Fall selbstständiges Denken anregen, sollten die Anwendung von Gelernten fördern und Problemlösestrategien dann weiterentwickeln. Das ist das primäre Ziel. Also hin zu Kompetenzentwicklung, weg von der bloßen Reproduktion, wie wir es aus dem Rahmenlehrplan kennen. Reproduktionsstufe, also Anforderungsbereich Nummer 1, ist dann die Reproduktion. Und um die Kompetenzen der Schüler weiterzuentwickeln, braucht es einfach mehr.
Also das heißt, diese Reproduktionsaufgaben sind diese Päckchen zum Beispiel, die man aus Mathebüchern kennt, 8 plus 5, 6 plus 3 und so weiter. Wie würde dann eine Lernaufgabe zum Beispiel aussehen?
Ja, die Möglichkeiten sind vielseitig. Also tatsächlich wichtig ist ein situativen Bezug, dass die Kinder wissen, was sie rechnen und warum sie es rechnen. Wenn man im Zahlenraum bis 20 zum Beispiel rechnen lassen möchte, kann man eine Aufgabe stellen und sagen, du hast bald Geburtstag und möchtest Leute einladen. Und es sollen Kinder aus der Schule sein, es sollen aber auch Familienmitglieder sein. Entscheide selbst, wie viel du pro Gruppe einlädst, schreibe deine Rechnungen auf, löse deine Aufgaben. Und so kann jedes Kind für sich entscheiden und seine Niveaustufe selbst aussuchen, indem er vielleicht schon über den Zehner geht oder nur Zwerg- und Riesenaufgaben rechnet oder auch unter dem Zehner noch bleibt, weil er noch nicht so weit ist.
Okay, dann lass uns noch mal genauer auf die Lernaufgaben gucken. Welche Bestandteile braucht denn so eine Aufgabe, um eine gute Lernaufgabe zu sein?
Also, das habe ich schon mal gesagt, Situationsbezug. Das muss einfach da sein. Die Kinder müssen wissen, in welcher Situation werden sie diese Art der Aufgaben brauchen. Ansonsten rechnen sie vielleicht formal, aber richtig verstehen, wann sie wie was brauchen, tun sie dann in dem Moment halt nicht. Dann sollte es am Anfang immer handlungsorientiert sein, also dass die Kinder erstmal handeln, um dann besser zu verstehen. Man sagt, ich finde, dafür ist das Wort begreifen irgendwie wörtlich zu nehmen, finde ich. Wenn man erstmal gegriffen hat, hat man vielleicht begriffen irgendwann.
Also das heißt, es muss nicht zwingend eine Aufgabe sein, die auf dem Arbeitsblatt stattfindet, sondern das können auch Aufgaben sein, indem man Murmeln in verschiedene Gefäße packt.
Man kann alles, also auch in Deutsch. Ich finde, da ist durch das Eis-Prinzip in Mathematik irgendwie leichter zu sagen, man geht von den inaktiven Ebenen hin zur symbolischen hin. In Deutsch ist es aber genauso möglich. Also man kann wirklich mit Material arbeiten, sodass die ersten Schritte zu einer Aufgabe leicht verschwinden kann, wenn man Fehler gemacht hat, weil sie einfach nur mit Materialien wie passiert sind. Es ist nichts, was auf dem Papier ist. Es sind Aufgaben zum Üben erst einmal. Und das finde ich echt wichtig. Die Offenheit der Aufgaben fördert dann die Differenzierung. Das heißt, je nachdem, wie ich die Aufgaben stelle, dann habe ich nicht selber zu differenzieren, sondern die Kinder entscheiden selbst, inwieweit sie sich selbst differenzieren. Zum Beispiel jetzt mit meinem Beispiel zum Geburtstag, dann können die Kinder den Zahnraum und die Schwierigkeit selbst wählen. Dann ist es wichtig, dass es transparente Ziele gibt. Also die Kinder müssen ein klares Ziel haben. Und in dem Rahmen wäre Rechne im Zahlenraum bis 20. Und danach sollte jede Arbeitsphase durch eine kurze Reflexionsphase abgeschlossen werden, wo bei mir zumindest ist es so, die Kinder reflektieren, ob sie die Zeit tatsächlich genutzt haben, wenn es Schwierigkeiten gab, zum Beispiel bei der Konzentration, was sie beim nächsten Mal bedenken und beachten wollen. Und sie schauen noch, welche Aufgaben für sie noch schwierig waren und wo sie vielleicht entweder noch Input brauchen oder noch weiter Übungsbedarf sehen.
Okay. Du hast jetzt einen ganz guten Überblick gegeben, wie die aussehen, die Lernaufgaben, was die Unterschiede zu normalen Übungsaufgaben in den Büchern sind. Wie setzt du das genau im Unterricht ein? Wie sieht bei dir die Praxis oder eine mögliche Unterrichtsstunde aus, in denen du mit diesen Lernaufgaben dann arbeitest?
Also zum Beispiel, ich versuche, das ist utopisch zu denken, dass ich es schaffe, wirklich jede Stunde perfekt zu differenzieren und dass ich jede Stufe und jedes Kind perfekt erreiche. Das sollte auch vielleicht das Ziel sein. In der Realität und im Schulalltag ist es halt nicht möglich. Ich versuche aber so weit wie möglich irgendwie alles mitzubedenken. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Lesespurgeschichte, also um die Lesekompetenz der Kinder irgendwie zu fördern. Man kann, mittlerweile gibt es viele Bücher, man könnte sich die Lesespur selbst irgendwie da rauskopieren, die Kinder abarbeiten lassen. Meistens sind sie schon differenziert, das heißt, die Kinder haben diese Stufe für sich quasi als Differenzierung, aber die Kinder wissen es nicht. Warum sie es lesen sollen. Die haben am Ende ja kein festes Ziel, außer sie haben den Code geknackt und das ist halt zu wenig. Also da muss im Vorfeld schon besprochen werden, warum ist es wichtig? Was ist das Ziel einer Lesespurgeschichte? Also Hinweise markieren, Stolperfälle vermeiden, schauen. Ja, dass es einen Sinn ergibt. Und danach braucht man noch so ein größeres Ziel. Und wenn man es schafft, diese Lesespurgeschichte, also diese kleine Detektiv-Lesespurgeschichte quasi so für die Kinder zu formatieren, dass sie für sich einen Sinn erkennen und dass sie wirklich auf Spurensuche gehen können, dann hat man die Kinder motiviert irgendwie bei der Sache tatsächlich. Also ein Beispiel wäre zu Ostern eine Lesespurgeschichte. Ich hatte mal eine. Ich habe die Ostereier für die Klasse verlegt. Dann können Sie denken, wie schnell die Kinder beim Lesen waren, um die Eier wieder zu finden, weil die Eier waren tatsächlich halt da, aber die hatte ich halt verlegt. Oder jetzt im Sommer habe ich wieder mal was verlegt. Ich verlege ganz viele Sachen. Diesmal habe ich den Gutschein für den Besuch bei der Eisdiele verlegt und da erwarte ich von den Kindern die Unterstützung, um den Gutschein wiederzufinden. Das Motivation.
Die Kinder bearbeiten ja die Aufgaben meistens selbstständig. Wie regelst du das in der Klasse? Gibt es da bestimmte Regeln? Wie schaffen es die Kinder, selbst an den Aufgaben dann zu arbeiten und auch für sich die richtige Differenzierung zu finden?
Na, wir haben klare Strukturen, die Kinder haben einen Wochenplan, sie wissen, welche Aufgaben sie lösen sollen. Und bei vielen Fächern habe ich noch einen Laufplan sozusagen. Das heißt, sie wissen, welche Stationen sie besuchen sollen. Die Stationen sind immer mit Sternen markiert für die Schwierigkeit, für den Schwierigkeitsgrad. Und die Kinder markieren auf ihrem Zettel, welche Stufe sie bearbeitet haben, damit ich den Überblick behalte. Ja, und so haben wir ein Ziel. Wir wissen, bei Datum X wollen wir einen Test schreiben. Und die wissen, bis dahin haben sie Zeit zum Üben. Sie können sich vorher schon anmelden für den Test. Dann haben sie die Möglichkeit, den Test schon im Vorfeld dann zu schreiben. Und die wissen, mit dem Ablaufsplan haben sie den Überblick. Ich habe selber den Überblick, weil ich dann sehe erstmal, welche Stufe sie bearbeitet haben, wie schnell kommen sie voran. Sie markieren auch, ob die Aufgaben schwer gefallen sind oder leicht waren. Und die markieren auch, ob sie die Selbstkorrektur benutzt haben. Das heißt, wenn ich alles wieder mal einkassiere, und das passiert eigentlich tagtäglich, dass ich mir so einen Laufplan, Laufzettel quasi abhole, zur Kontrolle, dann kann ich immer sehen, okay, Kind A kommt gut Zu Recht, Kind B braucht noch Unterstützung und dann kann ich im Laufe der Woche nachjustieren. Danach ist es viel auch mit Vertrauen. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Kinder wissen, ich bin halt da und präsent. Ich gehe rum, ich sitze selten am Schreibtisch oder vorne, sondern ich habe immer entweder mit einzelnen Kindern zu tun oder mit ganz kleinen Gruppen und ich wandere von Tisch A, B, C. Ich bin immer in Bewegung, das heißt, die Kinder haben, wenn sie es versuchen, tatsächlich nur einen kurzen Moment, um mal unkonzentriert zu sein. Aber tatsächlich ist es mittlerweile so in der dritten Klasse, dass sie wissen, dass sie es machen müssen und dass es denen auch Spaß macht, weil sie wissen, es ist differenziert, es ist auf deren Niveaustufe angepasst und es vermeidet einfach diese Frustration.
Die Rückmeldung über oder bei den Aufgaben, die findet dann hauptsächlich über die Selbstkorrektur statt oder vergleicht ihr die Aufgaben dann nochmal im Klassenverbund? Wie machst du das, dass die Kinder wissen, was sie da gemacht haben, war so richtig oder nicht?
Es wechselt. Also tatsächlich gibt es irgendwie Aufgaben, die nur mit einem Partner korrigiert werden. Die Kinder sprechen sich ab. Wenn sie sich nicht einigen können, dann kommen sie zu mir und dann besprechen wir das. Passiert selten, kommt aber vor. Ziel ist es da, dass die Kinder die Kommunikationsfähigkeit verbessern, dass sie es lernen, irgendwie Probleme zu lösen, sich zu einigen, zu reflektieren und wertschätzend dann zu arbeiten. Tatsächlich gibt es auch die Selbstkorrektur, wo die Kinder allein mit der Selbstkorrektur arbeiten. Und dann wird es auch irgendwie markiert dann bei dem Laufzettel. Und es gibt Aufgaben, die ich von vornherein dann einkassiere. Es kommt aber auch vor, dass ich die selbstkorrigierten Arbeiten und die Arbeiten, die mit Partner korrigiert wurden, trotzdem noch einkassiere zur Kontrolle, um allen sicher zu sein, dass sie wirklich vernünftig kontrollieren und nicht einfach wischiwaschi gemacht haben. Und ja, dass sie merken, ich bin halt präsent. Also selbst in freien Arbeitsphasen bin ich halt präsent. Das ist halt wichtig.
Wir hatten ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass in vielen Unterrichtsmaterialien, die man jetzt zum Beispiel über Verlage oder so bekommt, sehr viel Reproduktionsaufgaben drin sind und weniger Lernaufgaben. Wie machst du das selber in deinem Unterricht? Erstellst du dann selber die Lernaufgaben und wie gehst du da vor?
Ich erstelle die meisten Aufgaben tatsächlich selbst, weil es nie so ist, wie ich mir das wünsche tatsächlich. Ist aber mein Anspruch, das muss nicht von jedem sein. Man kann Stück für Stück anfangen. Es macht mir Spaß, alles selbst zu kreieren und zu erstellen für die Kinder. Es ist aber nicht, wo ich sage, das ist unbedingt ein Muss. Man muss sich aber die Aufgaben, was man kopiert, wirklich genau angucken und schauen, okay, sind sie differenziert? Sind sie wirklich für die Kinder zu leisten? Differenziert nach oben und nach unten? Oder welche Möglichkeit habe ich, diese Aufgaben als Basis zu benutzen, um sie weiterzuentwickeln für leistungsstarke Kinder zum Beispiel?
Du hast ja Erfahrung mit den Lernaufgaben in der Praxis gesammelt. Wie gesagt, an einer staatlichen Schule in Brandenburg machst du das. Wo siehst du die Chancen für staatliche Schulen, diese Lernaufgaben verstärkt einzusetzen? Und wo siehst du Grenzen?
Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, diese Lernaufgaben einzusetzen. Wenn man sich den Rahmenlehrplan genau anschaut, haben wir also, es geht darum, die Kinder auf deren Niveaustufe abzuholen und zu fördern. Und Niveaustufen gibt es nach oben und nach unten. Es geht darum, dass die Kinder Kompetenzen erwerben. Das bedeutet, es geht nicht darum, ein Heft komplett abzuarbeiten, weil die Eltern das bezahlt haben, sondern es geht immer noch um Kompetenzaufbau. Und das passiert nicht, indem man unzählige Arbeitsblätter bearbeitet, sondern es passiert nur, wenn die Kinder mit Verstand anfangen zu arbeiten, statt abzuarbeiten. Also Chancen, formal haben wir die, weil gesetzlich ist es ja alles möglich. Es halt nur, die Grenze liegt daran, dass es eine andere Form des Arbeitens ist, also eine andere Form des Unterrichtens ist. Und bei manchen Kollegen kommt das halt nicht so gut an. Also man müsste die Lehrerrolle auch ein bisschen anders denken. Das fällt meistens noch ein paar Kollegen auch irgendwie schwer, weil sie es anders gewohnt sind, weil sie es anders gelernt haben.
Das wäre jetzt wieder das Thema Lernbegleiter statt Wissensvermittler, was wir schon,
glaube ich, genau. Also mittlerweile bin ich fest der Meinung, Wissen können sich die Kinder überall aneignen, ob ich vorne bin oder nicht, es ist irrelevant. Was die brauchen, ist eine Richtung, eine Unterstützung, jemand, der nochmal irgendwie Sachen zeigt und begleitet und hinterfragt, um die Kinder weiterzubringen. Aber das reine formale Wissen, dafür sind Lehrkräfte mittlerweile nicht groß notwendig. Wovor viele Kollegen zurückschrecken, ist noch irgendwie, bei uns an der Schule haben wir viele DATS-Kinder zum Beispiel. Das ist für die Differenzierung nochmal eine Hausnummer on top, weil die mit im Unterricht dabei sind. Die Unterschiede sind teilweise enorm zwischen den Kindern. Die wollen aber trotzdem auch gefördert werden, dass sie nicht den Inhalten der anderen Kinder bearbeiten können am Anfang, ist klar. Und da geht es auch irgendwie darum, sie abzuholen. Also die größte Herausforderung, glaube ich, für das Kollegium ist immer die Fülle an Aufgaben. Also wenn man irgendwo anfängt, dann merkt man, da ist noch eine Baustelle und dann kommt gleich wieder die nächste. Und wie die Stundenpläne irgendwie in Brandenburg sind, mit diesen starren 45 Minuten meistens, und wie ja, das Unterrichten und die Organisation vom Unterricht stattfindet, dass wirklich eine Lehrkraft für Mathe ist und eine Lehrkraft für Deutsch zuständig ist, dass man dieses ganzheitliche Arbeiten mit den Kindern halt nicht umsetzen kann, weil man sich nur auf sein Fach fokussieren muss in dem Moment, wenn man nicht ins andere Fach der Kollegen eingreifen möchte. Das ist eine Grenze tatsächlich, die schwierig ist, weil man viele Inhalte fächerübergreifend bearbeiten könnte.
Also dein Plädoyer wäre, längere Stunden oder nicht so stark abgegrenzte Stunden und zusätzlich fächerübergreifende Aufgaben.
Ja, dass man wirklich mit Kollegen zusammenarbeiten kann und wirklich fächerübergreifend. Also wenn ich weiß, am Montag bin ich 2 Stunden für Deutsch in meiner Klasse und die haben noch 2 Stunden Mathe, dass ich mich am liebsten mit der Mathe-Kollegin hinsetzen würde und wir würden für diese 4 Stunden gemeinsam irgendwie Aufgaben vorbereiten für die Kinder über Sachaufgaben, die sie selber schreiben müssen. Dann hätte ich irgendwie einen Schreibanlass in Deutsch und dann müssten sie zusammengerechnet werden und, und. Also man könnte es richtig schön sinnvoll für die Kinder strukturieren, aber die Verwaltung lässt es halt nicht wirklich zu. Ich wollte was nochmal zum Thema Selbsteinschätzung einwerfen. Und zwar, es kostet viel Zeit, wenn manche Kollegen sagen, wenn die Kinder sich nach jeder Stunde entweder selbst einschätzen müssen oder reflektieren müssen. Tatsächlich hat die Studie von Hattie nochmal gezeigt, dass diese Selbsteinschätzung vom Wirkungsgrad 1,44 hat. Das heißt, es ist diese Wirkung ist so riesig, dass man es einfach nicht außen vor lassen kann. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan dieser Studien, weil man daraus für den eigenen Unterricht so viel rausnehmen kann. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt, 1,44, das ist riesig. Also das muss, das ist, wenn die Kinder merken, dass sie sich selbst einschätzen können, dass sie es lernen und dass sie in der Lage sind, sich dann Stück für Stück zu herausfordern, dann hat man die Kinder abgeholt, dann hat man weniger Unterrichtsstörungen, weil kein Kind ist überfordert. Die Kinder haben sich selbst eingeschätzt. Sie tragen die Schuld in Anführungszeichen, wenn sie sich nicht ordentlich eingeschätzt haben. Und somit gibt es keine Störung mehr. Die Kinder arbeiten selbstständig an selbstgewählten Aufgaben in deren Niveaustufe. Und das ist das Ziel, dass man in Ruhe arbeiten kann. Mein Lieblingsjahr war im ersten Schuljahr, als ich die neue Klasse eingeschult habe. Ich habe alle Fächer unterrichtet. Das heißt, ich hatte meine vollen 27 Stunden in der Klasse. Und das war alles gleitend. Also wir hatten Frühstückspause, wenn es gepasst hat, vor der kleinen Pause natürlich, aber irgendwo drin, ohne dass es groß gestört hat. Wir hatten Deutsch in gleitend über Mathe und alles zusammen gemixt. Und das war für die Kinder irgendwie, das war nicht, oh, jetzt machen wir Mathe, ich habe keine Lust auf Mathe, sondern es war ein Teil der Aufgabe. Das hat Mathe beinhaltet und das war kein Problem.
Wir hatten ja über die Struktur gesprochen und dass für Kinder klare Strukturen wichtig sind. Aber in dem Falle würdest du sagen, wäre der Stundenplan keine so wichtige Struktur und so gleitende Übergänge und unterschiedliche Stundenzeiten macht den Kindern trotzdem Spaß und bringt sie nicht aus dem Konzept.
Ja, also für meinen größter Feind ist das Klassenbuch, weil ich muss zu jeder Stunde eintragen, welches Thema ich mit den Kindern bearbeitet habe. Und das ist quasi unmöglich, weil ich das so gern fächerübergreifend mache, dass es mir schwerfällt, irgendwie zu sagen, okay, die erste Stunde habe ich laut Plan Deutsch, da habe ich das und das gemacht und für Mathe muss ich das und das eintragen, weil das einfach nicht funktioniert. Also viel schöner ist es, wenn es wirklich ineinander greift, dass die Kinder wissen irgendwie, das sind die Ziele, die haben wir und da sind die Aufgaben, die ich mir aussuchen kann, um zu diesem Ziel zu kommen. Und ob ich 3 Aufgaben brauche oder 10 Aufgaben oder ob ich eine Aufgabe mit einem Stern brauche zum Reinkommen, aber dann merke ich, ich brauche dann 2 Sternaufgaben, weil ich schon weitergekommen bin, das bleibt mir überlassen. Und so bin ich halt nicht frustriert und ich kann jeden Tag reinkommen und nochmal selbst entscheiden, okay, heute bin ich fit, ich traue mir das zu. Heute will ich gucken, ich versuche mich heute ein bisschen mehr herauszufordern. Vielleicht klappt das, vielleicht bin ich jetzt ein Stück weitergekommen. Allein diese Erkenntnisse über sich selbst, die bringen die Kinder irgendwie viel weiter. Und dann ist das Lernen nicht mehr, ich muss, sondern es ist bedeutsam für die Kinder. Die wissen, es bringt sie weiter.
Das war ein gutes Schlusswort und ich denke, wir belassen es dabei. Das war der dritte Teil, wo wir uns das Cura-Modell ein bisschen näher angucken, was es grob beinhaltet und dann die Brücke dazu schlagen, wie du das für dich bei dir in der Klasse umsetzt. Wir haben dann noch den vierten Teil und die nächste Säule des Cura-Modells.
Genau, und Input im Kreis.
Genau, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Dann an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, uns Kommentare zu schreiben. Wir versuchen dann so schnell wie möglich alle Fragen zu beantworten. Auf Wiederhören. Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.